Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Der Maler David Schnell ist heute mein Gast, international erfolgreich in Verbindung mit dem Label Neue Leipziger Schule. Geboren wurde er in Bergisch Gladbach bei Köln, aber 1995 ist er zum Studium an die Hochschule für Grafik und Buchkunst nach Leipzig gegangen. Und dort lebt und arbeitet er auch heute noch. David Schnell, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Hallo.
Vor dem Kunststudium sind Sie gerne, habe ich gelesen, BMX Freestyle gefahren. Ist das Kunst auf dem Fahrrad?
Ja, in gewisser Weise schon. Also es ist auf jeden Fall eine sehr kreative Sportart, also eine Sportart, wo man sich sehr viel ausdenken muss und ausdenken kann, wo man Architektur zum Beispiel ganz anders benutzen kann als das, wofür sie eigentlich gedacht ist, wo vor allen Dingen auch, ich sag mal so, die eigene Handschrift zählt, wo es nicht zwingend auf Wettbewerbe ankommt, sondern auch sehr viel auf ein Miteinander mit anderen Leuten, mit anderen Fahrern, Austausch. Und ja, in Köln gab es eine sehr innovative Szene in den 80er und 90er Jahren, die auch eigentlich ganz Deutschland geprägt hat zu der Zeit. Und da war ich ein Teil davon.
Ja. Es geht dabei ja auch um Tricks und um Stunts. Was war Ihr Bester?
Es hat sich heute alles komplett geändert. Damals war das ein 540, also das ist eine Mehrfachdrehung in einer Halfpipe.
In der Luft.
In der Luft, ja, genau.
Wie heißt das?
540.
540, wofür steht
540
das?
Grad.
Ah, okay. Und diese Holzrampen und die Architektur, haben Sie gesagt, die haben Sie zum Teil auch selber gebaut?
Die haben wir eigentlich immer selber gebaut, ja. In verschiedenen Größen, verschiedenen Formen. Das ging so weit, dass wir sogar in Köln die Weltmeisterschaft mal ausgerichtet haben und auch dafür die Rampen alle selber gebaut haben.
BMX, das steht ja für Bicycle Motocross, also eine Sportart, die viel mit Geschwindigkeit zu tun hat, mit Fliegen, mit Schweben. Da ist der Absprung, da ist die Landung, da ist dieser Moment der Schwerelosigkeit dazwischen. Schwerelosigkeit, vielleicht auch Freiheit. David Schnell hat das oft erlebt. Suchen Sie nach solchen Momenten von Schwerelosigkeit denn auch beim Malen in Ihren Gemälden?
Tatsächlich ja. Es ist immer schwer, das direkt festzumachen, aber tatsächlich ist es so, dass es in meiner Malerei sehr stark um den Aufbau von Strukturen und deren Auflösung wieder geht und ausgehend von Architektur, ausgehend von Landschaft, die ich sehe. Und da ist es natürlich so, dass es sehr viel statische Formen gibt, gerade wenn man sich mit der Architektur beschäftigt. Und denen versuche ich tatsächlich den Boden zu entziehen. Also ich versuche schon eine Art von naturalistischen Raum zu schaffen, der aber immer den Moment hat, dass man das Gefühl hat, wenn man ihn betreten würde, er zusammenfallen könnte oder dass man eben ins Leere läuft.
Mhm. Eigentlich geht das ja gar nicht, aber in den Bildern von David Schnell, da findet beides gleichzeitig statt. Stillstand und Geschwindigkeit. Also mal ist das, ich versuche mal zu beschreiben, so ein Blättergewirr, das hört man geradezu rauschen und trotzdem ist die Bewegung ja angehalten, festgehalten auf dem Bild. Da krachen Landschaften und Architektur ineinander oder wie Sie sagen, lösen sich auf, Farben explodieren. Dichte Wälder ziehen uns ganz tief hinein in dieses Bild. Das kann alles durchaus starke Reaktionen auslösen beim Betrachter. Schwindel, Sog, steigender Blutdruck. Übertreibe ich oder ist das tatsächlich so eine körperliche Erfahrung, sich Ihre Bilder anzugucken?
Das hängt zum einen natürlich auch mit der Größe der Bilder zusammen. Also die Bilder sind zum Teil fast
sehr groß.
5 Meter breit, 3 Meter hoch. Und es ist so, dass ich mich schon stark mit der Zentralperspektive auch beschäftige, beziehungsweise diese gezielt einsetze, um eben so einen Sog zu erzeugen. Und ich versuche halt in meiner Malerei eine Bewegung darzustellen, also eine Bewegung durch den Raum, durch Architekturen, durch Landschaft, aber eben auch eine Bewegung wiederzugeben, die ich halt eben erfahren habe, die über längere Zeiträume geht, nämlich die, ich sag mal, die dynamische Veränderung von Architektur, Landschaft, von meinem Umraum über mehrere Jahre, die mich durchaus zu meiner Malerei inspiriert.
Das mit der Tiefe der Bilder durch die angelegte Perspektive, das nimmt man ja ganz anders wahr, je nachdem, ob man jetzt nah dran steht oder ob man mit Abstand guckt. Können Sie beschreiben, was da passiert?
ich versuche immer, obwohl ich gegenständlich male, im weitesten Sinne versuche ich, zwei Welten wiederzugeben. Also wenn man mehr Distanz zum Bild hat, schließt sich eigentlich der Raum und man sieht etwas Naturalistisches. Man sieht einen Raum, der einen unter Umständen auch an einen Raum erinnern könnte, den man vielleicht mal gesehen hat, an eine Architektur oder eine Landschaft. Wenn man aber näher rangeht, sieht man, dass es eigentlich überhaupt gar keine realistischen, naturalistischen Formen gibt, sondern dass es eigentlich eher ein malerischer Kosmos ist.
Nur noch Farbflecken.
Genau, der eigentlich nur aus Flecken besteht und das, wo man gedacht hat, okay, das könnte ein Baum oder ein Blätterwerk sein, ist eigentlich nur ein Fleckengewirr, in dem man sich auf eine ganz andere Art und Weise dann verlieren kann.
Aber also ich kann natürlich 2 Meter entfernt von dem Bild stehen, aber Sie als Maler haben ja nur die Länge Ihres Arms oder haben Sie da eine Verlängerung?
Naja, mein Atelier ist ziemlich groß, also ich arbeite zurzeit in einer alten Gründerzeit-Tonhalle, wo ich mindestens 20 Meter Abstand nehmen kann und es ist tatsächlich so, dass ich…
Um zu schauen,
dass ich eigentlich ständig in Bewegung bin. Ich male eine kleine Stelle im Bild und gehe dann manchmal 10, manchmal 20 Meter zurück, um zu gucken, wie das Ganze aus der Distanz wirkt. Naja, vielleicht ist es so, dass die Dynamik in den Bildern auch ein bisschen daher rührt, dass ich selber sehr viel in Bewegung bin, auch bei der Malerei.
Mhm. Sie orientieren sich an der klassischen Landschaftsmalerei und doch denkt man ja bei manchen Bildern, die könnten am Computer entstanden sein. Also zumindest, wenn ich sie jetzt im Katalog sehe, das wirkt teilweise wie gepixelt.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass es eher etwas Unterbewusstes ist, was da in die Bilder reinkommt, dass es quasi schon auch eine Prägung ist, die ich erfahren habe. Also ob das Computerspiele sind oder überhaupt digitale Bildwelten oder Bildschirme, mit denen man oder ich aufgewachsen bin, die meine Malerei beeinflussen und eben so eine Ästhetik bei mir hervorgebracht haben oder hervorbringen. Allerdings gab es auch eine Zeit, also das war so kurz nach dem Studium, wo ich gezielt auch solche Momente zitiert habe. Also wo ich die Idee ganz interessant fand, dass ich tagsüber mich in realen Räumen bewege, da meine Inspiration hole und irgendwie abends dann zum Teil Computer gespielt habe und diese Bildwelten verschränkt habe. Wobei ich da besonders interessiert daran war, an den Momenten, wo die Rechenleistung nicht gereicht hat, wo quasi diese digitalen Bildwelten auch ihre Fehler offenbart haben. Und das waren genau die Momente, die ich dann rausgezogen habe und zitiert habe.
Gleichzeitig provozieren Sie Gefühle durch starke Farbigkeit. Also ich denke an einen knallroten Wald, wo ich mich frage, brennt der? Verbrenne ich da gleich drin? Oder eine Landschaft in einem enormen Blau, wo ich denke, ertrinke ich da drin gleich? Was loten Sie dann aus mit den Farben?
Tatsächlich ist es so, dass es Bilder gibt, die ich manchmal regelrecht einer Farbe widme, wo manchmal die Farbe fast schon vor der eigentlichen Bildidee da ist und wo ich es dann wirklich genieße, diese Farbe auch in allen Nuancen auszukosten. Und das ist natürlich schon ein emotionaler Moment, der da mit reinspielt, also schon tatsächlich durch eine Stimmung geprägt, die ich zu dem Zeitpunkt habe. Das Bild durchwandert allerdings dann mehrere Monate und diese ursprüngliche Stimmung wird dann wieder überlagert von anderen Stimmungen, sodass bestimmte Sachen kontrastiert werden, widerlegt werden, dass ich manchmal diese Stimmung über diesen Zeitraum reflektiere regelrecht.
Können Sie es an einem Beispiel festmachen? Mit was für einem Gefühl fing Rot an?
Dieses rote Blättergewirrbild, da war es tatsächlich so, dass ich eigentlich einen heißen Sommertag wiedergeben wollte, fast schon so eine Assoziation von Waldbrandgefahr im Hinterkopf hatte und dieses zwiespältige Gefühl des zum einen Gefährlichen, aber auch irgendwie Schönen an so einem Feuer in einem Bild darstellen wollte. Mhm. Ja.
Sie geben den Bildern meist Titel, die nur aus einem Wort bestehen, also Nest, Insel, Depot, Bucht, Wiese, Lagune. Doch das, was wir sehen, entspricht überhaupt nicht dem, was man als erstes mit dem Wort assoziiert. Wie entstehen diese Titel? Sind die Ausgangs- oder Endpunkt?
Die Titel sind eigentlich Endpunkt und die entstehen wirklich am Schluss. Also wenn das Bild fertig ist, setze ich mich davor und mache so eine Art von Assoziationsketten. Also ich schreibe einfach jedes Wort ein, was mir einfällt oder jeden Satz oder manchmal auch kleine Textstellen. Das geht manchmal seitenweise und dann gibt es irgendwann einen Begriff oder einen Satz oder einen Ausdruck, an dem ich hängen bleibe. Den kreise ich dann ein und mache dann noch ein bisschen weiter, aber meistens ist es so, dass es dann auch der Titel ist. Dann gibt es aber auch wieder Titel, die einfach nur genau das wiedergeben, was man sieht. Es gibt zum Beispiel ein Bild, das heißt Bucht, und man sieht halt Wasser und eine Architekturformation, die vielleicht ein Hafen sein könnte. Also es gibt beides eigentlich.
Diese Wörterlisten, die würde ich echt gerne mal in einem Buch lesen. Der Hype um die neue Leipziger Schule, der begann in den 90er Jahren. Neo Rauch und Rosa Loy, Tim Eitel und Matthias Weischer, Christoph Ruckhäberle und mein heutiger Gast, der Maler David Schnell. Das waren einige der Künstlerinnen und Künstler, die unter diesem Label Schnell international erfolgreich und bekannt geworden sind. Den Namen haben sie sich nicht selbst gegeben und waren damit auch nicht wirklich glücklich, oder?
Nee, tatsächlich nicht, gerade weil wir uns den Namen nicht selber gegeben haben. Wobei ich dazu sagen muss, ganz am Anfang, als dieses Label aufkam, haben wir uns zunächst noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, weil wir erstmal eigentlich alle sehr froh waren, dass sich was getan hat, dass wir Ausstellungen hatten, dass wir Bilder verkauft haben, schon relativ kurz nach dem Studium, dass es ein Interesse gab, dass über uns geschrieben wurde. Aber dann hat sich relativ schnell das Gefühl auch eingestellt, okay, es besteht jetzt ein bisschen die Gefahr, dass wir in eine Schublade gesteckt werden, aus der wir nicht mehr rauskommen. Und auch wenn wir zum Teil befreundet waren, hatten wir doch sehr unterschiedliche Ausdrucksweisen, sehr unterschiedliche Stile in der Malerei, die manchmal auch durchaus entgegengesetzt waren. Dieses Label hat eigentlich etwas zusammengefasst, was wir gar nicht so stark zusammen gesehen haben.
Aber als Marketinginstrument hat es doch ganz gut funktioniert.
Das hat tatsächlich ganz gut funktioniert und im Endeffekt war es einfacher für eine Gruppe von Künstlern aus Leipzig bekannt zu werden, als eben für eine Einzelposition. Und ich glaube, dass wir uns so ein bisschen einfach dann mit diesem Label auch abgefunden haben.
Der Name stellt sich ja in die Tradition der ersten und zweiten Generation von Malern der Leipziger Schule. Was verbindet Ihre Malergeneration noch mit denen?
Also eigentlich ist es, glaube ich, hauptsächlich der Ausgangspunkt der Gegenständlichkeit, der Figuration, die bei uns allen eigentlich noch erkennbar ist. Also es gibt kaum jemanden, der wirklich abstrakt malt. Dann ist es so, dass wir bis auf, ich sag mal, kleinere Ausflüge alle auch am klassischen Bildformat festhalten nach wie vor. Also wir malen rechteckige Tafelbilder und versuchen da unsere Wege zu finden und dieses immer wieder neu zu interpretieren. Und dann ist es natürlich so, dass wir alle an derselben Schule studiert haben und allein deswegen der Name natürlich irgendwie auch stimmt.
Ja. Sie waren in Leipzig Meisterschüler von Arno Rink. In welcher Weise hat er Sie speziell geprägt?
Also eine seiner Qualitäten war, sehr sensibel auf die einzelnen Positionen seiner Studenten, also beziehungsweise die einzelnen Arbeiten seiner Studenten einzugehen und eigentlich nur im richtigen Moment was zu sagen. Es war so, dass er alle 14 Tage gekommen ist ins Atelier und dann fing halt ein Gespräch an. Manchmal nicht unbedingt über das, was man gerade auf der Leinwand gesehen hat, sondern über das, was einen gerade beschäftigt. Und irgendwann schwenkte man dann zu dem Bild rüber und manchmal war es so, dass er einfach nur kurz genickt hat und gesagt hat, ja, dann sprechen wir nächste Woche nochmal drüber. Und manchmal hat er so ganz subtile kleine Hinweise gegeben, die einem wirklich weitergeholfen haben, vor allen Dingen im Sinne vom kompositorischen Aufbau des Bildes. Also ich bin gerade ein Maler, der sehr lange an den Bildern malt und auch sich manchmal sehr stark festbeißt, dann nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, weil man nur noch um sich selber kreist. Und da war es manchmal verblüffend, wie er diese Punkte gefunden hat, um zu sagen, okay, versuchen Sie doch das und das mal, aber manchmal auch noch wesentlich indirekter und so konnte das Bild sich dann weiterentwickeln.
Eigentlich wollten Sie an der Kunstakademie in Düsseldorf studieren. Was war denn in Leipzig anders? Was war die besondere Atmosphäre an dieser Hochschule?
Zuerst muss ich natürlich sagen, dass ich in Düsseldorf nicht angenommen wurde. Und der Grund, warum ich dann in Leipzig gelandet war, war eigentlich, dass es gerade einen Artikel im Stern gab, wo alle Kunsthochschulen Deutschlands vorgestellt wurden. Und da habe ich halt gelesen, dass es in Leipzig sehr große traditionelle grafische Werkstätten gibt. Und ursprünglich wollte ich gar nicht Malerei studieren, sondern ich wollte freie Grafik studieren. Ich habe schon als Jugendlicher mir eine kleine Radierwerkstatt zu Hause eingerichtet und ein bisschen in der Richtung rum experimentiert und habe mich hauptsächlich für Druckgrafik interessiert Und dann hat mich natürlich das Gegenständliche interessiert. Das war in dem Artikel auch zu sehen, dass eben figurative Malerei, gegenständliche Malerei, zum Teil auch Illustration eine Rolle spielt an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Und zu dem Zeitpunkt war das genau das, was mich interessiert. Im Gegensatz zur Kunstakademie Düsseldorf musste man, nachdem die Mappe angenommen wurde, noch eine einwöchige Aufnahmeprüfung in Leipzig machen. Und das war eine sehr gute Gelegenheit, zum einen die Hochschule schon mal kennenzulernen, die Stadt ein bisschen kennenzulernen. Und da war es tatsächlich so, dass an der Hochschule eine Atmosphäre geherrscht hat, die jetzt gar nicht so beschreiben kann, die mir direkt sehr gefallen hat, wo ich direkt gedacht habe, okay, hier stimmt irgendwie die Chemie. Und das ging den Professoren anscheinend auch so und deswegen, also ich bin dann genommen worden.
Ich habe gedacht, vielleicht hätten Sie sich als Maler in Düsseldorf ganz anders entwickelt?
Weiß ich nicht. Ich denke schon, dass ich da auch auf jeden Fall gemalt hätte, aber ich glaube, dass mich in meiner Malerei mein Umfeld einfach sehr stark beeinflusst hat und das wäre halt in Düsseldorf natürlich ein ganz anderes gewesen.
Mhm. Wer hat denn Ihr erstes Bild gekauft?
Das ist eine gute Frage, das kann ich Ihnen nicht beantworten.
Aber Sie wissen noch, welches Bild das war?
Ja, und das ist tatsächlich eines der wenigen Bilder, wo ich nicht mehr weiß, wo es ist. Was sehr schade ist, wenn man Bilder verkauft, geht man so eine stille Vereinbarung ein, dass man das Bild auch immer wieder ausleihen kann. Wenn zum Beispiel mal eine größere Ausstellung ansteht oder eine Gruppenausstellung, wo das genau das Bild gerade passt, dass man es eben ausleihen kann. Und
machen wir jetzt einen Aufruf. Wir suchen das Bild von David Schnell. Welches?
Ich glaube, es hieß Waldweg.
Waldweg. Ja. Bitte melden. Ja, genau. Beim Deutschlandfunk Kultur. Der Maler David Schnell ist in dieser Stunde bei uns. Mitte der 90er ist er von Bergisch Gladbach bei Köln nach Leipzig gegangen, hat da den großen Wandel der Stadt bis heute miterlebt. Was war denn der größte Unterschied zu Ihrem alten Westleben, als Sie 1995 in Leipzig angekommen sind?
Also ein großer Unterschied war natürlich, dass ich war im Kölner Raum halt sehr stark durch mein BMX-Fahren sozialisiert. Ich hatte einen irrsinnig großen Freundeskreis, der eigentlich sich durchs ganze Rheinland und Ruhrgebiet gezogen hat. Und in Leipzig kannte ich erstmal niemanden, wobei ich auch da ein paar Kontakte durchs BMX-Fahren hatte am Anfang. Es gibt ein autonomes Jugendzentrum Coney Island, wo ich meinen ersten Anknüpfungspunkt hatte. Was am ungewöhnlichsten für mich war halt die Leere. Also der große Leerstand von Häusern, ganze Straßenzüge, die eigentlich verfallen, marode waren, wo niemand mehr wohnte. Das fand ich am Anfang irritierend, aber relativ schnell fand ich es dann auch interessant. Zum einen, weil man relativ günstig wohnen konnte natürlich. Also in alten Gründerzeitwohnungen mit sehr viel Raum, zwar Ofenheizung, aber was soll's, halt ganz gut wohnen konnte. Zum anderen hatte das natürlich, war es natürlich wahnsinnig interessant, auch in diesen Häusern oder in diesen Stadtteilen rumzustromern und zu gucken, wie es denn da drin aussieht, was da noch zu finden ist, vor allen Dingen in der verlassenen Industriearchitektur. Das haben wir alle sehr exzessiv betrieben und ich glaube, dass das auch ein sehr interessantes Motiv war. Also wir haben sehr viel Stadt, also ich habe zumindest sehr viel Stadtlandschaft gezeichnet zu dem Zeitpunkt.
Also tatsächlich dann diese Architektur hat dann auch in der Malerei Spuren hinterlassen.
Richtig, ja.
Und ist das so ein inneres Bildergedächtnis oder haben Sie fotografiert, gezeichnet?
Damals habe ich noch eher kleine Skizzen gemacht. Das ist was ich heute eigentlich eher selten mache. Heute fotografiere ich eher, aber damals waren es wirklich kleine Kürzel, kleine Skizzen, die ich in so einem Buch gemacht habe, wo dann ein Bild draus entstanden ist, ja.
Warum sind Sie denn nach dem Studium in Leipzig geblieben? Bis heute?
Also zum einen hatte ich ein sehr gutes Atelier, was ich zum Ende des Studiums gefunden hatte. Ein Kollege von mir, der Matthias Weischer, der war in dem Gebäude schon länger und hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Und in diesem Atelier war ich tatsächlich auch bis vor 2 Jahren, also 19 Jahre bin ich in diesem Atelier gewesen. Dann hatte ich doch ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu meinen Malerkollegen oder überhaupt zu der Kunstszene, zu vielen Mitgliedern der Kunstszene in Leipzig. Und es war einfach zu dem Zeitpunkt interessant, wie sich die Stadt entwickelt hat. Also man spürte so langsam, dass die Abwanderung nachlässt, dass immer mehr Studenten eben nicht nach Berlin gehen, dass einige auch da bleiben oder sogar zurückkommen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ein interessanter Ort und ich bleibe mal hier und schaue, wie es sich entwickelt. Es hat natürlich aber auch damit zusammengehangen, dass ich einfach eine Affinität zu Leipzig entwickelt hatte. Also ich war immer froh, wenn ich von Reisen oder aus dem Kölner Raum zurückgekommen bin nach Leipzig und habe mich da einfach sehr wohl gefühlt.
Naja, vielleicht auch, weil das so damit verbunden ist, dass Sie sich da als Maler gefunden haben.
Durchaus, ja. Ne? Doch, ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dieser Moment.
Ja. Dazu gekommen ist dann irgendwann die Arbeit mit Glas. Angefangen hat das mit dem Auftrag, ein Fenster für die berühmte Thomaskirche in Leipzig zu gestalten. 20 Jahre nach der Friedlichen Revolution sollte dort ein Friedensfenster entstehen. Ist ja interessant, dass Sie den Auftrag bekommen haben. Also jemand, der 1989 noch im Westen gelebt hat und nicht im Osten mit auf die Straße gegangen ist.
Tatsächlich war genau dieser Moment ein Grund, warum ich sehr lange überlegt habe, ob ich überhaupt an diesem Wettbewerb teilnehme. Also es war ein Wettbewerb, zu dem ich eingeladen worden war. Und das war tatsächlich, im ersten Moment habe ich gedacht, Friedensfenster, friedliche Revolution, ich war doch eigentlich gar nicht dabei. Dann gab es auch den Moment, dass ich gedacht habe, Kirchenfenster, warum jetzt ich ein Kirchenfenster? Habe ich überhaupt einen Bezug zur Kirche? Und natürlich mit Glas hatte ich auch noch nie gearbeitet. Glaskunst hatte für mich auch so einen etwas kunstgewerblichen Beigeschmack, wo ich gedacht habe, ist das überhaupt was für mich? Und tatsächlich habe ich aber eine Weile drüber nachgedacht und habe dann gedacht, naja, ohne die friedliche Revolution oder die Wende wäre ich ja nicht nach Leipzig gekommen. Und die Zeit, zu der ich studiert habe, war eigentlich die Zeit, wo Leipzig immer mehr Einwohner verloren hat, wo viele kurz nach der Wende in den Westen gegangen sind und ich und eben einige meiner Kunststudentenkollegen, wir sind halt eben extra nach Leipzig gekommen, um das dort zu studieren.
Das zeigt sich ja auch in diesem Bild. Das ist irgendwie einerseits zersplittert und andererseits wieder zusammengefügt.
Genau.
Also Sie haben ja nicht einfach Glas bemalt, sondern es sind ganz viele Teile. Ne?
Ja, es besteht aus Tausenden von Teilen, ja. Genau, aber auf jeden Fall habe ich gedacht, dass es das falsche Statement wäre, zu sagen, okay, Fenster, friedliche Revolution, das darf nur jemand machen, der von hier ist. Weil es ja um eine Öffnung ging, weil es ja um einen Austausch oder die Möglichkeit eines Austauschs ging, der plötzlich da war. Und da habe ich halt eben gedacht, okay, das habe ich erlebt und da habe ich was zu sagen, auf bildnerische Art und Weise.
Genau, ohne biblische Motive, ohne christliche Symbole. Farbige Splitter, manche haben das als Mikado-Stäbe beschrieben.
Ja, also zum einen war mir wichtig, dass ich tatsächlich die Öffnung des Raums darstelle, dass ich dem Fenster tatsächlich einen Fenstercharakter gebe. Ich habe versucht, diesen Moment wiederzugeben, dass sich die Friedliche Revolution ja quasi in den Kirchen erstmal formiert hat, um dann auf die Straße zu gehen. Also dieses Heraustreten, das wollte ich in dem Fenster assoziieren. Bezüglich der Mikado-Stäbe, ich wollte auch eine gewisse Spannung wiedergeben, eine gewisse Sensibilität des Begriffs Friedens. Also ich wollte eigentlich wiedergeben, dass es ein Zustand ist, der nie absolut sicher ist. Der
auch nicht nur friedlich wirkt.
Der genau nicht nur friedlich wirkt und auch der, ich sag mal, die Zustände zur Zeit der Friedlichen Revolution waren ja auch ein sehr sensibles Gleichgewicht. Also hätte irgendwie ein Mensch falsch reagiert, hätte das Ganze auch eben ganz anders als friedlich zu Ende gehen können. Und diesen Spannungsmoment habe ich versucht, in dem Fenster durch Farb- und Formkontraste wiederzugeben.
Inzwischen sind noch weitere Kirchenfenster, also für andere Kirchen, entstanden. Auch ein Jahr in Italien ist geschehen. David Schnell war Stipendiat der Villa Massimo. Aber wie wir gerade gehört haben, kommt er immer wieder gerne zurück nach Leipzig. Dabei ist das Leben ja dort durchaus spannungsreich. David Schnell hat einen Verein mitgegründet, der Kulturprojekte im ländlichen Raum fördert. Der heißt Land in Sicht. Was war der Anstoß für diese Initiative?
Der Anstoß für diese Initiative war eigentlich etwa vor 2 Jahren. Das war die Zeit kurz vor der Landtagswahl in Sachsen und die Gefahr, dass die AfD sehr stark wird im Landtag von Sachsen, auch im Stadtrat von Leipzig. die war halt sehr evident und auch in aller Munde. Man konnte es eigentlich auch überall beobachten. Zu der Zeit gab es einen Vorfall, der mich sehr beunruhigt hat oder uns sehr beunruhigt hat. Mein Malerkollege Christoph Ruckherberle ist Professor an der Hochschule für Grafik und Buchkunst und es gab halt an dieser Hochschule so eine rein investigative Anfrage der AfD, wie viele Studenten mit Migrationshintergrund es denn dort gäbe. Und davon hatten wir halt Wind bekommen und da hat sich uns schon irgendwie besonders prägnant gezeigt, wie stark die Gefahr ist, dass eben rechte Tendenzen auch in der Kulturpolitik eine Rolle spielen könnten. Und das war mit ein Auslöser, warum wir uns, also Christoph Ruckheberle und ich zunächst, mehrfach getroffen haben und überlegt haben, was können wir denn machen, was kann man dagegen tun. Und dann gab es auch noch andere Momente, also zum Beispiel, ich war wegen einer kleinen Ausstellung im Goethe-Institut in Hongkong, gleichzeitig war die Kunstmesse in Hongkong und es war ein Abend, bei einem Abendessen hat mich jemand angesprochen, der auch in Hongkong lebt, ein Sammler, und der hatte irgendwie davon Wind bekommen und der hat gesagt, was ist denn da los bei euch in Sachsen, kann man da was tun und wie kommt denn das? Und so kam halt die Idee auf, dass man vielleicht Leute aus der Kunst- und Kulturszene mobilisieren kann, sich für diese Vereine, die wir jetzt im sächsischen ländlichen Raum zu unterstützen, eben also diese so eine Art Mäzenatentum zu animieren.
Das sind Initiativen, die sich auch antirassistisch positionieren. Können Sie zwei, drei Beispiele geben für Orte, die Sie unterstützen, was da gemacht wird?
Also ein Beispiel ist zum Beispiel das Treibhaus Döbeln, was wir unterstützen. Das ist halt eigentlich ein soziokulturelles Zentrum oder ursprünglich ein Jugendzentrum. Inzwischen wird auch sehr viel mit Erwachsenen und auch älteren Leuten gemacht. Die versuchen eigentlich ein kulturelles Programm auf die Beine zu stellen, um Jugendliche an diesen Orten auch zu halten. Also der Abwanderung entgegenzuwirken und die eben versuchen, Bewusstsein für Demokratie auch wiederzugeben, eine politische Bildung durch Workshops, durch Theaterworkshops, durch Musik, eigentlich durch Kultur im Bewusstsein der jungen Leute zu verankern. Und also ein anderes Beispiel ist der Colorido e.V. in Plauen. Ein Projekt, was sie im letzten Jahr gemacht haben, war, dass sie zum Jahrestag der Bücherverbrennung eine Aktion gemacht haben, wo über einen längeren Zeitraum immer aus diesen Büchern vorgelesen wurde, wo die meterlange Liste der Namen der Autoren, die der Bücherverbrennung zum Opfer gefallen sind, vorgelesen werden. Und auch so versuchen eben über die Literatur die Geschichte jungen Leuten oder den Menschen aus Plauen ins Bewusstsein zu rufen.
Das hat ja auch eine Verbindung, wenn ich das richtig sehe, zu Ihrer Erfahrung in der Kölner Subkultur oder in so Jugendzentren, dass sie selber auch erfahren hat, wie wichtig das ist, so einen Ort zu haben.
Also tatsächlich bin ich auch in solchen Jugendzentren sozialisiert. Also zum einen waren das Orte, wo wir damals unsere Rampen bauen konnten, wo Konzerte stattgefunden haben, wo ich erste Erfahrungen mit der Siebdrucktechnik gemacht habe zum Beispiel, wo man T-Shirts drucken konnte. Und zum einen gibt es natürlich diesen politischen Aspekt, zum anderen sind das aber auch einfach Orte, die Kreativität fördern, die gerade im ländlichen Raum vielleicht Angebote machen, wo die Jugendlichen sonst nicht so draufgekommen wären und eben so auch Lebenswege schon vorbereiten können, kreative Lebenswege.
Die rechte Szene sieht das natürlich auch und nutzt solche Strategien auch, um an die Jugendlichen ranzukommen. Wie erleben Sie das?
Also tatsächlich haben wir gerade von eben diesem aus Plauen wieder, von diesem Colorido-Verein, einen Brief bekommen, wo drin stand, dass es gerade bei ihnen sehr eng ist, gerade auch in Bezug auf die Fördergelder eine Konkurrenz heranwächst, auch von rechts. Also es gibt eben rechte Initiativen, die auch Gelder beantragen, öffentliche Gelder beantragen für kulturelle Projekte und die sich aber auf eine gewisse Art und Weise an den eher linken Initiativen jetzt orientieren, also die quasi wie auf so eine, fast schon adaptieren. Die auch Siebdruckkurse machen, die auch kulturelle Theatergruppen machen, die Hausaufgabenhilfe anbieten, die Gitarrenkurse anbieten, aber natürlich nur für Deutsche. Und das ist eben der Unterschied. Und das ist so ein bisschen wie der Wolf im Schafpelz. Es ist eben nicht auf Freiheit und nicht auf Weltoffenheit ausgerichtet, sondern man hat eher das Gefühl, dass Wähler abgegriffen werden sollen.
Land in sich, das ist der Verein, für den sich David Schnell engagiert, fördert Kulturprojekte im ländlichen Raum. Es gibt auch eine eigene Homepage.
Ja, also wir suchen Mitglieder, wir suchen Spender und freuen uns über jedes Interesse.
Land in Sicht. David Schnell, was ist ganz aktuell Ihr Thema beim Malen? Womit beschäftigen Sie sich gerade?
Momentan beschäftige ich mich eigentlich mit einer Perspektive, die ich sonst so nie wiedergegeben habe, nämlich mit der Vogelperspektive, inspiriert durch eine Reise, die ich vor anderthalb Jahren nach China gemacht habe. Also auf dieser Reise habe ich einige Aufnahmen aus dem Flugzeug heraus gemacht, weil ich dort aus dem Flugzeugfenster nochmal eine ganz andere Landschaft gesehen habe, als wie ich sie hier aus Europa kenne. Und es war halt eine sehr, sehr strukturierte Landschaft, eine sehr technisierte Landschaft, die ich da gesehen habe. Also das Interessante war, dass man das Gefühl hatte, dass die Peripherie der Städte gar nicht aufzuhören scheint. Also dass man wirklich dann irgendwie eine halbe Stunde fliegt und die Stadt hat immer noch nicht aufgehört.
Das ist auch wieder so ein Sog. Ja,
ja, und das war halt was mich fasziniert hat. Und zum einen aufgrund dieser Künstlichkeit der Landschaft, aber zum anderen auch eben aufgrund der Perspektive. Und für mich ist es gerade interessant, eigentlich Raum ganz anders in der Fläche wiederzugeben, weil man eben keinen Fluchtpunkt hat, wie in der Zentralperspektive, sondern weil man eigentlich nur den Luftraum hat zwischen oben und unten, aber keinen Anhaltspunkt hat. Und das ist was, wo ich mich gerade sowohl im kleinen als auch im großen Format mit beschäftige.
Perspektive in der Renaissance, das war Ihr Diplomthema.
Ja, das Diplomthema, beziehungsweise von der theoretischen Diplomarbeit, die ich geschrieben habe, hieß Landschaft als Gesellschaftskritik. Und Perspektive hat aber eine sehr wichtige Rolle gespielt da drin, weil in dieser Arbeit die Entstehung der Perspektive und der Landschaft eine Rolle spielen, die eigentlich zeitgleich stattgefunden haben. Und ich habe mich sehr mit den gesellschaftlichen Veränderungen beschäftigt, die quasi diesen Blick, diesen individuellen Blick auf die Landschaft und eben diesen individuellen Blick, der ja auch durch den Fluchtpunkt in der Perspektive eine Rolle spielt, eben, sag mal, wiederzugeben und herauszustellen, wie das zustande kam, ja.
In der Renaissance sprach man ja auch von den Malerarchitekten. Das würde zu Ihnen eigentlich auch passen.
Ja, durchaus. Doch.
David Schnell. Warum eigentlich nicht, ja. Schön, dass Sie heute leibhaftig hier bei uns in Berlin waren. Viel Spaß auf dem Rückweg nach Leipzig. Danke, dass Sie bei uns waren.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.